ist das, was so tief in uns, so früh in uns verankert ist, ist das unser Schicksal und für immer vorgegeben?
Nee, dann bräuchte man uns Psychologen nicht.
Selbstwert, Selbstliebe. Muss ich mich lieben?
Dieses tiefe Selbstwertgefühl, das ist auch wirklich so körperlich. Also wenn man so in sich spürt und mal so fühlt, im tiefsten Inneren denke ich eigentlich, ich bin okay, oder denke ich eher, ich bin nicht okay. Das ist ja das Krasse, das ist ja ultra willkürlich. Ich opfere meinen Selbstwert für die Bindung zu meinen Eltern.
"40+ nur für Frauen" war zum ersten Mal live vor Publikum mit der Regio-Tour in Nassau an der Lahn. Ich bin euer Host Friederike Kempter und bei mir war die Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Und wir sind gleich mit dem Thema Selbstwert ins Gespräch gestartet. Ich würde gerne mit dir anfangen, über Selbstwert zu sprechen, über Selbstliebe. Und ich hätte gerne, dass du mir erstmal Selbstwert definierst, damit ich auch wirklich weiß, über was wir sprechen. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob alle immer wissen, worüber sie sprechen.
Ja, der Selbstwert ist eigentlich so ein ganz tiefes Gefühl, den wir idealerweise erwerben oder das wir idealerweise erwerben schon in den ersten Kinderjahren. Und zwar dieses tiefe Gefühl von, ich bin willkommen. Und ja, eigentlich gibt es da draußen auch ein paar Leute, denen ich vertrauen kann und auf die ich mich verlassen kann. Also ein tiefes Selbstwertgefühl ist fast gleichzusetzen mit Urvertrauen. Und Urvertrauen ist eben dieses tiefe Gefühl, ich bin okay, wie ich bin. Und da draußen gibt es aber auch Leute, auf die ich mich verlassen kann. Und das ist ein Geschenk normalerweise, das wir von unseren Eltern erhalten, im günstigen Fall. Und im ungünstigen Fall halt eben nicht. Und dieses tiefe Selbstwertgefühl, das ist auch wirklich so körperlich. Also wenn man so in sich spürt und mal so fühlt, im tiefsten Inneren denke ich eigentlich, ich bin okay, oder denke ich eher, ich bin nicht okay. Das ist dieses Gefühl. Anders ist das Selbstbild. Das Selbstbild ist wesentlich differenzierter. Das entsteht auch im Laufe der Entwicklung, wenn man anfangen kann, sich zu vergleichen. Na, kann man zum Beispiel dann so ein Selbstbild entwickeln wie, ich bin gut in Sport, aber in Mathe nicht so gut, oder ich bin musikalisch, oder ich bin hübsch oder nicht so hübsch und was auch immer. Das ist differenzierter.
Okay, das heißt, der Selbstwert entwickelt sich sehr früh. Der Podcast richtet sich ja vor allem an Frauen über 40, beziehungsweise ich bin über 40. Ich merke, dass mein Fokus doch jetzt mittlerweile auch auf diesem Thema liegt, Selbstwert. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist Selbstwert, Selbstliebe. Muss ich mich lieben? Oder könnte ich auch sagen, alle Leute sind unterschiedlich, ich muss mich gar nicht lieben, ich komme auch so gut durch? Oder ist es etwas, dass ich an anderen Stellen merke, dass mir diese Selbstliebe vielleicht fehlt und ich stelle den Zusammenhang gar nicht so richtig her?
Das ist sehr oft der Fall. Also ich finde, Selbstliebe ist so ein Riesenwort.
Ja.
Also mir ist es eigentlich zu groß.
Gut, mir nämlich auch. Das hört sich so an, als ob ich mir selbst so Liebesbriefe und mich jeden Tag und so toll finden muss ich ja auch nicht immer mich toll finden, oder?
Ich denke, jemand, der ein ganz gutes Selbstwertgefühl hat, der ist im Großen und Ganzen zufrieden mit sich selbst. Der hat nicht ständig Zweifel an allem. Der hat natürlich Zweifel, also ich kann Zweifel haben, ob die Veranstaltung heute gut wird. Ja? Aber das kratzt jetzt nicht an meinem tiefsten Selbstwerterleben. So Zweifel sind normal oder auch Selbstzweifel in gewissen Bereichen, aber es gibt Menschen, die haben die halt chronisch. Die haben so chronisch dieses Gefühl von, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, ich bin ein Fehler. Und das sind ja auch so Glaubenssätze, die ich eben ausgesprochen habe.
Und ganz kurz, muss ich wirklich diese krassen Sätze denken oder kann sich das auch irgendwo anders zeigen? Das war so meine Frage ein bisschen und ich merke gar nicht, dass das damit zu tun hat. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja, also viele Frauen zum Beispiel haben die Neigung, dass sie versuchen, es irgendwie ganz vielen Leuten recht zu machen. Die sind sehr angepasst, versuchen alle Erwartungen zu erfüllen und versuchen auf irgendeine Weise sogar möglichst perfekt zu sein. Also im Äußeren, bei der Arbeit, als Gastgeberin, was auch immer, als Mutter und so weiter und so fort. Und Das ist eine Selbstschutzstrategie, Perfektionismus oder Perfektionsstreben. Genauso wie übermäßiges Harmoniestreben eine Schutzstrategie ist. Da geht es eigentlich immer darum, nicht abgelehnt zu werden. Das ist der Punkt. Also im tiefsten Inneren und oft gar nicht mal so bewusst reflektiert, ist da so eine chronische Angst vor Ablehnung, weil man das zu oft in der Kindheit erlebt hat, dass man beschämt wurde, dass man das Gefühl hatte, nicht wirklich dazu zu gehören oder nicht wirklich geliebt zu werden unter der Bedingung, dass man so ist, wie man halt wirklich ist. Und dann legen sich diese Kinder früh Selbstschutzstrategien zu. Das geschieht ganz unbewusst. Also wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer zu gestresst sind, um dem Kind die Liebe und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die das Kind bräuchte, dann übernimmt das Kind unbewusst und automatisch dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt, indem es versucht, sich so anzupassen an die Eltern und an sein Umfeld, dass es eben doch noch irgendwie lieb gehabt wird oder wenigstens nicht zu viel geschimpft wird.
Ja. Ganz kurz, in welchem Alter passiert das?
Ganz früh. Also es gibt eine Studie von 6 Wochen alten Säuglingen. Da hat man so Videoaufzeichnungen gemacht von der Interaktion zwischen denen mit ihrer Mutter, also wie die mit ihrer Mutter zusammen sind. Und das waren Mütter, die alle in einem betreuten Wohnen waren, weil die hatten alle stärkere Bindungsstörungen. Und da konnte man sehen, dass wenn die Mutter den Säugling auf dem Arm hatte, dann hat er so gelächelt, ne? Mhm. Nach dem Motto, ich muss die Alte hier bei Laune halten, sonst könnte das schlecht ausgehen für mich. Und wenn die Mutter weggeguckt hat, dann haben die Säuglinge so einen ganz eingefrorenen, ja, geradezu traumatisierten Gesichts.
Das ist ja, ne? Herzzerreißend.
Also die haben da schon gemerkt, ich muss mich leicht machen. Das hat man übrigens auch bei traumatisierten Säuglingen und Kleinstkindern, dass die machen sich so ein bisschen steif, wenn man die im Arm hält. Sie machen sich leicht, also sie spannen sich an, die lassen sich da nicht so reinfallen, weil die kleinsten Kinder, die Säuglinge, spüren schon auf einer ganz tiefen existenziellen Ebene, hier geht es um Leben und Tod.
Wollte ich gerade sagen, da geht es ja auch wirklich um Leben und Tod. Wenn sich niemand kümmert, dann, wie lange dauert es, bis Säuglinge tot sind? Das geht schnell, einfach wenn sie kein Essen und Trinken bekommen und keine Zuneigung. Okay, also so tief verankert ist das.
Ja, das ist, jetzt sind wir natürlich im Bereich Trauma. Ja. Ich hebe es mal ein bisschen in etwas weniger dramatische Gefilde. Nehmen wir mal an, die Eltern machen im Großen und Ganzen gar nicht so viel falsch oder haben ihr Kind auch lieb, aber sind vielleicht einfach sehr streng, haben sehr genaue Vorstellungen von richtig und falsch, ja. Und das Kind erfährt einfach zu viele Grenzen und zu oft die Botschaft, so wie du es machst, ist es verkehrt. Mhm. Ja? Da beginnen dann ja auch ganz früh sehr starke Anpassungsleistungen, sich möglichst ganz viel anzustrengen, um es irgendwie doch noch zu schaffen und irgendwie doch noch zu genügen. Oder eben auch, das kommt auch ein bisschen aufs Temperament des Kindes an, eher dann so was Rebellisches. Ne? Könnt mich alle mal und aus mir wird sowieso nichts und ich verlasse mich am besten nur auf mich selber.
Das ist alles, da entwickelt sich unser Selbstwert, das begleitet uns unser ganzes Leben. Jetzt sprechen wir über erwachsene Menschen zum Beispiel, also Frauen über 40, Männer über 40, Männer über 37, Frauen über 37. Kann ich daran was ändern? Ja, du nickst schon, das macht ja Hoffnung. Also ist das, was so tief in uns, so früh in uns verankert ist, ist das unser Schicksal und für immer vorgegeben?
Nee, dann bräuchte man uns Psychologen nicht, also wenn nichts veränderbar wäre. Es geht ja im Wesentlichen darum, dass man als Kind vielleicht viele falsche Botschaften empfangen hat. Ja, ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Ich nenne die jetzt mal Mila. Und Mila hatte Eltern, die die waren gestresst, die waren auch beide schwer berufstätig. Und Mila hat sich als Kind öfter so allein gelassen gefühlt und auch nicht richtig verstanden gefühlt. Und das Gefühl, ich muss hier irgendwie funktionieren. Mhm. Ja? Und diese Mila wird jetzt erwachsen und merkt halt in erwachsenen Beziehungen, dass sie sich immer so anstrengt, dass sie immer so das Gefühl hat, ja, sich nicht wirklich einfach mal entspannen zu können, einfach sie selbst zu sein, ja, sondern sie versucht immer zu gucken, was will der andere, welche Erwartungen hat er, wie kann ich es recht machen. Und was ja eigentlich der Fall ist, um auf deine Frage zu kommen, dass die Mila, wie wir alle, sich ganz stark mit den Botschaften ihrer Eltern identifiziert hat. Also sie glaubt ja bis heute daran, dass so, wie sie wirklich ist, eben nicht genügt. Und das Allerwichtigste zu verstehen und dann auch irgendwann zu fühlen, ist ja das Folgende. Wenn man sich das mal ganz klar macht aus der Beobachterperspektive, also von außen, ja, war die Mila ja 100% in Ordnung, wie jedes Kind. Ne? Also sage ich jetzt einmal, jedes Kind, was geboren wird, ist 100% in Ordnung, auch wenn es krank ist oder sonst was, das ist egal, es ist richtig. Und es ist Job der Eltern, dem Kind genau dieses Gefühl zu vermitteln und nicht Job des Kindes, sich so zu verhalten, dass seine Eltern es lieb haben können.
Aber wollten die Eltern Mila...
Darauf kommen wir gleich.
Ah ja, gut.
Ich muss gerade den Faden zu Ende spielen.
Unbedingt.
So, und alle kleinen Kinder nehmen das aber zu sich. Ein kleines Kind wird niemals denken, Mama und Papa sind total gestresst, die sollten mal in Psychotherapie, die haben eventuell sogar eine Bindungsstörung, ja?
Nein, das denken die kleinen
Kinder
noch nicht.
So denkt ja ein kleines Kind nicht. Ein kleines Kind denkt doch immer, ich bin der Fehler.
Ja. Ne?
Und am Ende des Tages, das wird mir immer klarer, läuft eigentlich auch alles darauf hinaus. Ich bin der Fehler. Oder bin ich der Fehler oder bist du der Fehler? Auch in allen Beziehungen. Ist das eigentlich immer die entscheidende Frage? Wer ist hier der Fehler oder wer liegt hier falsch? Auf jeden Fall, das kleine Kind identifiziert sich ganz, ganz stark mit dieser Botschaft, ich bin der Fehler. Und die Eltern müssen das überhaupt nicht so meinen, um Gottes Willen. Es geht mir jetzt nur um die Kinderperspektive. Mhm. Und das prägt sich ganz, ganz tief in die Gehirnstruktur ein. Und jetzt ist eben der ganz große Schritt im Erwachsenenleben zu erkennen, nein, ich war ja gar nicht der Fehler, meine Eltern haben Fehler gemacht. Das heißt, das, was man so tief in sich verinnerlicht hat, ich spreche in dem Zusammenhang ja auch immer gern vom Schattenkind, im Grunde um den Eltern zurückzugeben und vor die Tür zu stellen, ihr habt Fehler gemacht und nicht ich. Und da tun sich viele schwer, weil die eben bis heute sehr in tiefer Loyalität sind zu ihren Eltern.
Man liebt doch, also oft liebt man die Eltern. Wir sprechen jetzt nicht von extremen Beispielen, sondern wir sprechen ja über das, was wir alle so mehr oder weniger mit uns rumtragen.
Richtig. Und deswegen fällt es ihnen ganz schwer, über diese Brücke zu gehen, die aber nötig ist, auch bevor man den Eltern verzeiht, muss man erstmal so ein bisschen Trennungsaggression haben, auch mal ein bisschen wütend sein und sagen, ihr habt Scheiße gebaut. Das Verzeihen kann später kommen, aber erstmal braucht man diese Abgrenzung.
Okay.
Wenn diese Abgrenzung nicht erfolgt, dann bleibe ich dabei, dass ich der Fehler bin, und zwar mein Leben lang. Das heißt, ich opfere meinen Selbstwert für die Bindung zu meinen Eltern. Und das ist das, was ganz, ganz viele Menschen ihr Leben lang machen. Ich sage dir mal das Gegenteil. Das Gegenteil ist ein Kind, das eine sichere Bindung zu den Eltern hat. Also die Eltern haben ganz viel richtig gemacht und dieses Kind hat einen guten Selbstwert entwickelt und hat eine sichere Bindung. Dann passiert es eben häufig in der Pubertät, dass da diese gesunde Ablösung erfolgt. Weil einem Pubertierenden mit einer sicheren Bindung ist es ziemlich egal, ob er gerade seine Eltern verletzt oder ob er gerecht ist oder ungerecht ist. Ne?
Also das muss so.
Ja, also da kommt diese Trennungsaggression. Ne?
Ja.
So, da kommen die großen Streitereien, ne? Und erzähl mir doch kein Mist und du kannst mich mal und ich gehe jetzt trotzdem, blablabla. Das heißt, sichere gebundene Kinder, vor allem in der Pubertät, machen sich nicht so viel Sorgen um die Loyalität zu ihren Eltern. Warum? Weil sie eine sichere Bindung haben.
Na toll, aus Sicht der Eltern. Alles richtig gemacht und jetzt kriegt man den Preis.
Ja, so ist es aber. So, und dann erfolgt eben auf gesunde Weise diese Loslösung. Und Loslösung heißt ja nicht, dass man die Eltern nicht mehr lieb hat, sondern dass man sich traut, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Mhm. Aber wenn du jetzt ein unsicher gebundenes Kind bist und die Liebe zu den Eltern schon eh mal so ein bisschen fragil sich anfühlte, also die Bindung, und du als Kind schon gelernt hast, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass deine Beziehung zu den Eltern gelingt, weil du dich als Kind schon immer so angepasst hast, wie die Mila, die hat ja schon als Kind aufgesogen, ich bin dafür verantwortlich, dass meine Beziehung zu Mama und Papa okay ist. Und dieses Programm nimmt sie mit als ins Erwachsenenalter. Und sie hat ja gar nicht diesen festen Steg unter den Füßen wie ein sicher gebundenes Kind, von dem sie sich abstoßen kann. Das sagt man ja immer. Ja, gerade so in der Pubertät, die Kinder brauchen einen sicheren Steg unter den Füßen. Und der sichere Steg ist dieses sicher gebundene Elternhaus, um sich abstoßen zu können. Mhm. Aber wenn der ganze Steg schon so wackelig ist, Und dieses chronische Gefühl da ist, eigentlich der Liebe der Eltern ein bisschen hinterherzulaufen oder sich bemühen zu müssen oder Bedingungen erfüllen zu müssen, dann ist der nicht so fest. Mhm. Und dann bleibt dieses Programm, ich bin dafür verantwortlich, dass meine Beziehung zu den Eltern gelingt, erhalten. Und die trauen sich eben auch nicht als Erwachsene, wirklich mal diese Trennungsaggression zu entwickeln, sondern bleiben immer in dieser Loyalität, die sich auch oft dadurch ausdrückt, dass sie ihren Eltern eben zu früh verzeihen, zu früh im Sinne einer gesunden Ablösung. Weil wenn die Mila sagt, ja, Mama und Papa, die hatten es ja auch selber nicht leicht, die sind so junge Eltern geworden, die kommen, was weiß ich, aus einem Migrationshintergrund und da war immer nur Stress in der Familie und Flucht und Vertreibung, dann stimmt das alles. Mhm. Ist alles richtig. Sie hat auch völlig recht auf der Erwachsenenebene. Ja. Aber wenn sie so früh verzeiht, bleibt sie wieder diejenige, die die Verantwortung für die Beziehung zu den Eltern übernimmt und schafft es nicht, einmal zu sagen, das war richtig übel, wie das damals gelaufen war. Ja, ihr wart viel zu streng, ihr wart zum Teil auch aggressiv oder sonst was. Und deswegen habe ich jetzt hier diese Probleme. Und das wäre eben nötig, um dieses Gefühl loszuwerden, ich bin der Fehler. Ich brauche ein klares Gefühl davon, nein, ich bin kein Fehler, ich war völlig richtig, ihr habt Fehler gemacht. Und dafür braucht es diese Wut. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sagen, später, im zweiten Schritt, ja klar, ich verstehe auch, ich meine, sie hatten es auch nicht leicht, mhm. weil theoretisch ist das alles richtig, aber dann bleibt man irgendwie emotional einfach auf dieser Entwicklungsstufe hängen, ich bin der Fehler. Ist das nachvollziehbar?
Das ist total nachvollziehbar und trotzdem ist es natürlich, finde ich auch sofort, zieht sich bei mir was zusammen, auch mit dem Fehler, ich bin ein Fehler, ist schon ein harter, harter Gedanke. Und auch du bist der Fehler gewesen, ist auch hart. Ich merke, da habe ich zum Beispiel
nicht
so innere
Fehler,
Widerstände.
Du hast Fehler gemacht.
Du hast Fehler gemacht. Ah ja, gut. Damit kann ich, das ist, damit kann ich besser umgehen, glaube ich. Du hast Fehler gemacht. Zurück zum Selbstwert. Also, Mila hat einen schlechten Selbstwert. Ne? Von Selbstliebe sind wir jetzt abgerückt, finde ich auch gut. Jetzt hat sie eine Wut auf ihre Eltern entwickelt. Und hat gesagt, ihr habt Fehler gemacht. Mhm. Wie kommen wir jetzt von da zum besseren Selbstwert? Mhm.
Also erstmal, dass man aufhört, und das ist dieser Schritt, sich zu identifizieren. Mhm. Und der zweite Schritt ist, sich dann ja mit einer positiveren Glaubenssetzung, positiveren inneren Programmen zu identifizieren. Aber eigentlich noch ein Schritt vorher ist, um überhaupt sich diesem Schmerz zu widmen und den anzuerkennen, denn das machen viele nicht gern. Ich hatte heute gerade noch eine Gästin in meinem Podcast, wo ich immer Psychotherapie mache bei Stahlaber Herzlich, heute Vormittag, die sagt eben auch, und das sagen so viele, ich will mit diesem Teil von mir eigentlich gar nichts zu tun haben. Weil wir kamen dann auch zu ihrem Selbstwert. Sie hat sich immer die falschen Männer ausgesucht, immer Männer, die sich nicht auf sie eingelassen haben. Und dann kamen wir zu ihrem Selbstwert und da spürte sie eben auch diese Schmerzen, auch diese Schamgefühle und sagte, das ist eigentlich so, da fühle ich gar nicht gerne hin. Und wenn ich da aber nicht bereit bin, hinzufühlen, dann kann ich das Problem nicht lösen.
Also wie ich vorhin gesagt habe, also manchmal ist also...
Ganz kurz, dass ich mich gerade den einen Gedanken noch... Und das geht eben nur mit diesem Selbstmitgefühl. Das heißt, dass man wirklich einen tiefen inneren Kontakt tritt mit dem, was ich das Schattenkind nenne, also das innere Kind. Das sind ja diese alten Prägungen. Bei Mila eben das Gefühl, dass sie sich immer anstrengen muss und dass sie nicht okay ist, so wie sie ist. Das ist dieser alte geprägte Anteil, dieses innere Kind, das Schattenkind, dass sie sich dem wirklich zuwendet und dem auch mit Mitgefühl begegnet. Und im Grunde erklärt, pass mal auf, also die erwachsene Mila, der kleinen Mila erklärt, das mit Mama und Papa, das war damals nicht leicht. Ja, die waren immer so streng und du hast dich oft gar nicht richtig gesehen gefühlt und auch nicht geliebt gefühlt. Und mein armer Schatz, deswegen hast du bis heute immer das Gefühl, dass du dich wahnsinnig anstrengen musst für andere. Ne? Mhm. Und dass du nicht genügst, so wie du bist. Aber schau doch mal, es waren doch eigentlich Mama und Papa, die Fehler gemacht haben. Du warst doch ganz richtig. Mhm. Ich kürze diesen Dialog jetzt ab, weil wir hier im Podcast sind. Und dann kommt der entscheidende Schritt. wären deine Eltern, wären Mama und Papa ganz heil gewesen, ich nehme extra so Kindersprache, damit man dieses innere Kind in sich auch erreicht, wären sie ganz heil gewesen, ne? Und hätten ganz viel richtig gemacht, dann wüsstest du heute, dass du absolut liebenswert bist, dass du total richtig bist und dass deine Eltern wahnsinnig stolz auf dich sind und kein anderes Kind der Welt gegen dich eintauschen würden. So. Und so kann man auf einer tiefen Ebene diesen emotionalen Teil eben in sich auch erreichen und ansprechen. Das setzt aber eben zwei Dinge voraus. Erstens, dass ich überhaupt eine Verbindung herstelle, dass ich mich bereit bin, diesem alten Schmerz zu stellen. Und dass ich mich bereit bin, mich der Erkenntnis zu stellen, dass ich eben nicht der Fehler war, sondern dass meine Eltern ein paar Sachen einfach nicht richtig gemacht haben und ich deswegen zu vollkommen willkürlichen Überzeugungen gekommen bin. Das ist ja das Krasse, das ist ja ultra willkürlich. Also man kann sich ja wirklich vorstellen, hätte die Mila, wären Milas Eltern jetzt einfach nicht so gestresst gewesen, entspannt und ne, hätten ihr all die Liebe geben können, dann hätte sie ja heute Glaubenssätze, wie ich bin liebenswert, ich bin okay, wie ich bin. Und sie wäre immer noch genau dasselbe Kind gewesen. Das macht ja so deutlich, dass das Kind ja gar nichts dafür kann.
Ist es oft so, dass es dauert ja eine Zeit lang, bis man das erkennt, oder? Also, oder gibt es schon junge Frauen mit 18, die das erkennen? Gibt es das schon? Oder braucht es einfach, dass man auch so ein paar Lebenssituation hatte und wie du gesagt hast, also passiert es dann, dass man immer wieder das Gleiche falsch macht oder erkennt, da habe ich eben meine Schwierigkeiten und der Leidensdruck nimmt zu und irgendwann erkenne ich, also wie du es gerade gesagt hast zum Beispiel, dass ich mir immer die falschen Männer aussuche, muss ja irgendwo mit irgendwas zu tun haben, was eben tiefer in mir drin steckt. Ist es aber etwas, was Zeit braucht? Also hat das was mit einem gelebten Leben zu tun? Oder kann das auch früh schon stattfinden, dieser Punkt, dass ich sage, hier stimmt was nicht, ich möchte was ändern, ich möchte mir das angucken?
Also heutzutage kümmern sich die jungen Leute ja viel, viel, viel früher um diese ganzen Fragen und nicht unbedingt nur aus dem Grund heraus, da stimmt was nicht, sondern weil sie sich glücklicherweise eben viel auch für Psychologie interessieren und verstehen wollen, was sie geprägt hat und wie sie psychisch aufgestellt sind. Denn jeder hat irgendein kleines Schattenkind in sich, ne? Auch Eltern, die sehr viel richtig gemacht haben, sind nicht perfekt. Es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Kindheiten. Und ich sage immer, wenn die Eltern perfekt wären, wäre es ja irgendwie auch zum Kotzen. Wer will schon perfekte Eltern haben? Also man braucht ja auch irgendetwas, woran man sich reiben kann und auch ein bisschen weiterentwickeln kann. Also viele junge Leute stellen sich heute viel früher diesen Fragen aus Interesse heraus und weil sie früh verstehen, dass das wichtig ist. Aber ansonsten, viele fangen damit erst an, wenn sie merken, dass sie immer wieder in dieselben Sackgassen laufen, ne? Oder dass sie einfach wirklich immer wieder so einen Leidensdruck haben und dann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Und viele machen das ein Leben lang nicht. Also die rennen immer als Gehirnsklaven durch die Welt, also bis zu ihrem Tod. Und stellen sich da nie in Frage und reflektieren sich nicht. Davon gibt es auch viele.
Ist das ein besseres oder schlechteres Leben oder kann man das gar nicht werten? Ein anderes?
Nee, das ist das schlechtere Leben.
Ist es?
Ja.
Warum?
Weil sie ganz große Wahlmöglichkeiten verpassen. Also wenn ich immer nur, ich bin ja programmiert,
ja.
Ne, jeder von uns, weil geht ja gar nicht anders. Unser Gehirn entwickelt sich ja in den ersten Lebensjahren sehr stark und natürlich immer in Interaktion mit der Umwelt. Sonst wäre unser Gehirn ja nicht anpassungsfähig. Und wenn ich diese Programme nie hinterfrage, dann bin ich ja Sklave meines Gehirns und dann laufe ich ja voll automatisiert ab in ganz wesentlichen Programmen und habe dann eigentlich auch keine andere Wahl. Ne? Wahlmöglichkeit entsteht ja erst da, wo mir Sachen bewusst werden. Ja, sonst muss ich ja alles glauben, was ich fühle und denke. Und das Problem ist eben, dass diese Menschen, vor allen Dingen, wenn einiges nicht so gut gelaufen ist, oft keinen guten Kontakt so zu sich und ihren Gefühlen haben und dann verschiedene Schutzstrategien anwenden. Und die Schutzstrategien sind immer viel problematischer als das an sich geringe Selbstwertgefühl. Also wenn die Mila so das Gefühl hat, ach, ich genüge irgendwie nicht und ich muss mich anstrengen, dann passiert eigentlich noch nicht viel. Darüber könnte sie ja auch mit engen Freundinnen mal sprechen. Aber die Schutzstrategie, dass sie dann versucht, alles perfekt zu machen, es allen recht zu machen, dass sie oft Sachen für sich behält, im Grunde auch nicht ganz ehrlich immer ist, ne, aus Angst, dann irgendwie zurückgewiesen zu werden, das belastet sie, aber auch ihre Beziehung langfristig viel mehr als dieses geringe Selbstwertgefühl. Das heißt, Menschen, die sich da nie reflektieren, die machen sich nicht nur selbst ihr Leben unnötig schwerer, sondern sie belasten auch ihre Mitmenschen mehr.
Und vielleicht je nachdem, auch die Kinder dann.
Auch ihre eigenen Kinder, genau, die eben auch. Und je nachdem, auf welche wirtschaftliche oder politische Reichweite sie haben, eben auch ganze Bevölkerungsschichten oder das Weltgeschehen. Also ich kenne keinen Autokraten, ich kenne keinen, der nicht aus einer sehr schwierigen Kindheit kommt.
Und das nicht aufgearbeitet hat.
Die haben das alle nicht aufgearbeitet.
Nein, die haben, ihre Schutzstrategien sind Herrscher, genau. Herrscher von Welt zu werden.
Ja, das ist die Schutzstrategie Machtstreben. Mhm. Und das ist die Kompensation zu existenziellen Ohnmachtsgefühlen in der Kindheit. Also unbewusst und innerlich beschlossen, nie wieder so ohnmächtig wie bei meinen Eltern. Und dann wird Macht zum größten Motiv aus unreflektierten Selbstschutz, ja, das ist eine Selbstschutzstrategie, sind sehr abgespalten von ihren eigenen Emotionen und von ihren Gefühlen. Und das hat eben auch große Auswirkungen dann auf die Mitmenschen und auf die Umwelt oder auf die Welt. Und deswegen sage ich ja immer, dass der selbstreflektierte Mensch der bessere Mensch ist und dass diese Selbstreflexion auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um unsere Welt zu retten. Ja, weil ganz viel Elend in dieser Welt kommt ja genau aus diesen Prozessen heraus.
Super, da denke ich jetzt darüber nach und später auch noch. Das ist ein guter, klarer Satz. Ich springe jetzt nochmal zurück. Wir haben eigentlich schon darüber gesprochen, das war schon integriert, über das Kind in uns. Hast du das erfunden oder hast du es nur populär gemacht?
Nee, das ist ein altbewährtes Konzept in der Psychologie, aber ich habe diesen Ansatz extrem weiterentwickelt, weil das innere Kind ist eigentlich im klassischen Sinne immer nur so ein altes Gefühl, was getriggert wird in heutigen Situationen. Also Mila kommt heute ganz schnell in die Situation, dass sie sich beschämt fühlt und dass sie sich klein fühlt. Mhm. Und das passiert ganz häufig immer da, wo sie das Gefühl hat, sie ist nicht richtig, sie könnte überhaupt nur kritisiert werden oder vielleicht, dass ihr Freund sie vielleicht doch verlässt, wenn er mal merkt, wie sie denn wirklich ist. Und dieses Gefühl von Kleinsein, Beschämtsein, das ist im klassischen Sinne das innere Kind.
Wäre konkret, also wenn wir jetzt nochmal, wir sind Mila, was könnte Mila also konkret tun jetzt? Sie will nicht mehr so leben, sie hat genug davon, sie ist reflektiert. Sie hat gesagt, meine Eltern haben Fehler gemacht, sie hat eine Wut gehabt auf die. Und jetzt steht sie aber da und was nun nach der Wut?
Gut, also sie geht immer wieder in diesen inneren kurzen Dialog, dass sie sich immer wieder verbindet mit ihrem Schattenkind. Und immer, wenn sie merkt, sie droht wieder in diesen inneren Zustand reinzurutschen, dass sie sich rechtzeitig ertappt. Ich sage ja immer, Steffi Stahl-Mantra ist ertappen und umschalten. Ja, wenn du es nicht merkst, dass du gerade dabei bist, wieder in dieses Schattenkind-Gefühl reinzurutschen, dann läuft das Programm automatisiert ab. Du musst es merken, sonst läuft es ab. Also nehmen wir mal an, Mila sitzt gerade in einer Teamsitzung und sie möchte eigentlich einen Beitrag machen, aber dann kommt sofort diese innere Angst, ach nee, vielleicht ist er doch nicht gut genug und ich weiß nicht. Und dann kommen die ganzen Selbstzweifel, so, das muss sie merken. Ertappen, sagen, stopp mal, Mila, dein Schattenkind flüstert dir gerade wieder sehr viel ins Ohr. Und dann innerlich zu dem Schattenkind, pass mal auf, mein Schatz, wir machen hier unseren Job sehr gut. Und übrigens, deine Kollegen sind nicht Mama und Papa, wir sind heute groß, lass mich mal die Situation regeln. So, und dann zeigt sie auf und bringt den Beitrag, den sie machen möchte. Das heißt, in dem Moment hat sie es gemerkt und konnte sich neu entscheiden. Das meinte ich vorhin mit Entscheidungsfreiheit. Wenn du es nicht merkst, hast du keine Entscheidungsfreiheit.
Dann bist du Sklave des
gehörst. Dann musst du genau das machen, was dir dein inneres Programm vorschlägt. Und in Milas Fall wäre der Vorschlag halt die Klappe. Mhm. So. Und das muss sie eben merken. Und dann hat sie vielleicht auch schon ihr Sonnenkind ein bisschen besser entwickelt und kennengelernt und hat eben neue Glaubenssätze entwickelt, anstatt ich bin der Fehler und ich genüge nicht, vielleicht so Glaubenssätze wie ich darf ich sein, ne? Oder ich bin genauso wichtig wie die anderen oder ich bin okay. Mhm. Und das kann sie sich auch in solchen Momenten noch mal kurz bewusst machen. Ich bin okay. Im Sonnenkind gucke ich auch nach den Stärken. Was sind deine Stärken? Auch was sind deine Ressourcen? Und sich kurz mal in diesen inneren, ressourcevollen Zustand zu begeben, also bewusst zu wechseln von diesem Schattenkind, ich weiß nicht, und nachher sage ich was Dummes und die anderen belächeln mich oder lehnen mich irgendwie ab, hin zu, hey, ich bin noch okay und ich habe es schon weit gebracht in diesem Leben und hier, da sind auch meine Stärken. Und dann richtet man sich ja auch innerlich schon ganz anders auf, wenn man so anders mit sich redet, als wenn immer dieses innere Selbstkritische, diese inneren Stimmen, mit denen man sich ja auch immer wieder so tief runterzieht. Und wenn sie das immer wieder macht, und that's the beauty of the concept, das ist nämlich echt das Coole, und es haben ja auch schon Millionen von Lesern und Leserinnen berichtet, dass es im Grunde genommen eigentlich nur darum geht, du hast ein klares Bild, okay, das ist meine alte Prägung, das ist mein Schattenkind. Dann machst du dir ein klares Bild von deinem Sonnenkind und benutzt ein bisschen dein erwachsenes Ich, um zu merken, wann bin ich in welchem Zustand. Und dann geht es immer nur ertappen und umschalten. Das heißt, je öfter du dich im Alltag ertappst und wieder umschaltest auf dein erwachsenes Ich, das erstmal erkennt, hey, wir sind im Hier und Jetzt und nicht früher bei Mama und Papa, weil unser Gehirn verwechselt ja permanent die Vergangenheit mit der Gegenwart. Also unser Gehirn ist dann ja ganz schnell in der Vergangenheit. Es rutscht sofort in diesen inneren Zustand von damals. Mhm. Ich bin hier irgendwie bedroht. Ich muss gucken, dass ich mich beschütze. Also das muss man halt merken im richtigen Moment, dass man gerade wieder in der Vergangenheit ist. Dafür hilft eben dieses Erwachsenen-Ich. Das ist ja auch so eine Instanz in meinem Modell. Das Erwachsenen-Ich ist einfach der klardenkende Verstand. Und dann umschalten auf die erwachsenen Verhaltensweisen ins Sonnenkind. Und je öfter man das macht, desto weniger passieren einem einfach die Situationen, die einen früher so getriggert haben, weil neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen. Also die Menschen, die das regelmäßig machen, ertappen und umschalten, die merken und berichten mir auch immer wieder, dass dieses Schattenkind sich viel, viel, viel seltener meldet. Also ja, weil wir neue Verknüpfungen eben auch etablieren.
Wie so ein Trainingseffekt. Und etwas, was am Anfang ganz schwierig war, wird immer leichter und immer selbstverständlicher. Da habe ich dann die Frage, weil wenn ich das in meinem Umfeld beobachte, bei Freundinnen beobachte, warum... Wenn ich jetzt einer Freundin die Frage stellen würde, was ist gut an dir, was ist schlecht an dir? Ich wette, was schlecht an ihr oder was sind deine Fehler, was ist das Gute? Die würde mir bei Fehler, gibt sie mir so eine Liste und bei was ist gut an mir, ach ja, also, was ist gut? Warum ist das so? Ist das eine Beobachtung, die wir alle teilen? Teilt ihr sie das mit mir auch? Kennt ihr das auch? Oder ist das nur bei mir und meinen Freundinnen so? Nein? Nein, okay. Steffi.
Ja, das ist halt zum Teil auch so eine Sozialisation, die heute, glaube ich, bei jüngeren Eltern anders ist. Aber dieses Eigenlob stinkt und dass man eben eigentlich auch nicht stolz auf sich sein darf oder was man gut gemacht hat, das ist zum einen mal so ein gesellschaftliches Ding. Mhm. Und zum anderen... liebt unser Gehirn Kontrolle. Mhm. Und Kontrolle haben wir, wenn wir gewappnet sind. Und gewappnet sind wir, wenn wir wissen, wo unsere Fehler sind.
Ach so.
Ne?
Ja.
Sonst könnten wir blauäugig und naiv uns so richtig auf die Schnauze legen. Ne? Nach dem Motto, man geht die große Showtreppe runter und denkt, man ist glamorous und dann legt man sich hin. So. Und das, ich sag dir, davor will unser Gehirn uns warnen und sagt immer, guck mal, was nicht läuft, guck mal, wo du vorsichtig sein musst.
Das gute Gehirn, dessen Sklave wir nicht mehr sein wollen. auch in dem Fall. Oh, das ist ganz schön viel zum Nachdenken. Geht's euch auch so? Deswegen machen wir hier mal eine kleine Pause.